Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Heute gibt es eine ganz besondere Podcast-Folge, denn ich weiche hier mal ganz von meinem klassischen Format ab. Wir haben uns was anderes überlegt. Wir, das sind zum einen der Mehmet Bayram und zum anderen der Emanuel Goldstein, den der eine oder die andere vielleicht schon kennen wird, denn er war vor gut 2 Jahren schon mal bei mir zu Gast in meinem Podcast. Die beiden sind tätig beim Unternehmen Formilo. Und sie haben die Herausforderung, erklärungsbedürftige Produkte zu haben und überlegen daher, das Ganze in einem Videoformat oder in Videoformaten zu erklären. Grüß euch, schön, dass ihr heute bei mir im Podcast dabei seid.
Ja, hallo Florian, vor 2 Jahren oder schon ein bisschen länger, glaube ich sogar. Genau, da hatten wir über SEO gesprochen und Video.
Genau.
Richtig, war cool, haben wir ziemlich lange geredet. Genau, Emanuel Goldstein, ich bin COO, operativer Leiter von Formilo. Wir digitalisieren Deutschland und das ist mein Kollege und Geschäftsführer
Mehmet Bayram. Ich übernehme den strategischen Part der Geschäftsführung und zusammen digitalisieren wir Deutschland und sogar auch Österreich und Schweiz, indem wir die alten schlechten Formulare durch neue perfekte Formulare ersetzen.
Genau. Sehr schön gepitcht. Kurz und knackig. Ja, aber da haben wir auch schon, glaube ich, einen guten Ansatz, denn für jemanden, der sich nicht mit Formularen beschäftigt, und im Thema vielleicht gar nicht so drin ist, aber es wahrscheinlich trotzdem braucht, kann sich vielleicht noch nicht ganz drunter vorstellen, was ihr anbietet. Insofern ist die Idee, eure Produkte durch Videos besser verständlich und erlebbar zu machen, natürlich sehr sinnvoll.
Also da kann ich direkt schon mal reingehen. Tatsächlich gibt's in jedem Unternehmen, also wirklich in jedem, ob Friseur, ob Elektriker, ob BASF, egal welches Unternehmen, in jedem Unternehmen gibt's Formulare. Egal in welchem.
Das glaube ich gerne, ja. Genau, also besonders in deutschen Behörden wahrscheinlich.
Ich glaube, dort sind sie auf die Welt gekommen, dort sind sie geboren.
Genau. Mit also, der Betonung auf deutschen Behörden.
Genau. Asterix und Obelix. Im Prinzip ist es ja teilweise zur Erfassung von Kundendaten, Auftragsdaten, Berichterstattung für Kunden sehr oft vertreten im deutschen Handwerk. Aber ansonsten auch zur Abbildung interner Prozesse und interner Verwaltungsaufgaben werden einfach Masken, Formulare verwendet. Und genau. Und deswegen sind sie eigentlich in jedem Unternehmen vertreten, aber sie werden so gut wie nie thematisiert und man redet eigentlich nie darüber, wer ist eigentlich dafür verantwortlich, dass Formulare erstellt werden, wer baut Formulare, woher kommen sie. Ich selbst habe wirklich noch nie in meinem Leben davor, bevor ich Formilo gegründet habe, mir nie Gedanken darüber gemacht oder nie gewusst, woher eigentlich Formulare kommen, wer sie eigentlich baut. Mhm. Sind das Designer, sind das Programmierer, sind das die Sekretärinnen von Büros, also die Geschäftsführer oder vielleicht schickt sie Gott vom Himmel. Das habe ich wirklich nie gewusst, ja, bevor ich selbst eine Firma dazu gegründet habe.
Also kann man jetzt schon mal zusammenfassend sagen, jeder hat sie, jeder braucht sie irgendwie. Manchen ist es gar nicht bewusst, dass es einfacher geht. Anderen ist es vielleicht auch in gewissen Grad erstmal egal, weil sie gar nicht wissen, wie es besser geht. Jetzt schildert doch mal eure Herausforderung. Was ist so der Grund, warum ihr sagt, okay, da ist jetzt sinnvoll zu investieren, sowohl natürlich in die Umsetzung der Videos, als auch natürlich in die Zeit, weil es ja natürlich einen Grund dafür gibt. Was sind eure Beweggründe?
Also im Grunde genommen ist es so. Also wir haben ja schon festgestellt, überall werden Formulare verwendet. Also auch auf einer Webseite zum Beispiel Formular als Kontaktformular. Aber in Firmen oftmals zum Beispiel als Aufmaß. Ne? Also wenn ich Maurer bin oder Maler bin oder Elektriker bin oder sonst irgendetwas. So, was macht man? Man geht hin, hat einen Zettel, also analog, so und schreibt alles auf. So, die, ich sag mal, bisschen affineren haben tatsächlich schon ein iPad und schreiben dann dort die Sachen auf. Okay. Was machen wir? Wir bauen die Schnittstelle, also wir bauen ein neues Formular, individualisiert. Du gehst hin, machst das Aufmaß, das Formular berechnet das Ganze und geht auf Knopfdruck sofort ins Büro. Dort kann die, wer auch immer, Angestellte oder Angestellter, das sofort verwerten. Also du kannst alles damit machen. Also momentan ist es so, dass ein Formular einfach nur starr verwendet wird, wo irgendwas eingetragen wird. Dann nimmt man das Formular, holt die Daten raus und überträgt es in was anderes. Und dann geht man nochmal hin und überträgt es nochmal in was anderes. Wir füllen die zwei Lücken, wir machen komplett das, dass du einfach nur noch in das Formular einträgst und dann kannst du im Endeffekt eine Software, das Formular ist eine eigene Software, Intelligenz. Mhm. Also du kannst damit machen, was du willst, egal was. Mhm. Es hat Grenzen, aber ich sag mal, auf der Ebene, die man es am meisten verwendet, greifen oft viele Menschen auf eine sehr teure Software zurück. Die kostet dann, was weiß ich, so und so viel 100 Euro pro Monat. So, aber sie könnten das Ganze im Grunde genommen über ein Formular abdecken, wo sie einmal bezahlen. Mhm. Und das Ding gehört ihnen, individualisiert, genau auf ihren Geschäftsprozess angewendet, mit Mitarbeitern, mit je nachdem, was es an Individualisierungen gibt innerhalb der Firma. Die werden sofort dann übertragen, kann sogar dann auch in das eigene System übertragen wird, was man in der im Büro verwendet. Genau. Also das ist kurz und knapp versucht zu erklären.
Genau, wenn wir jetzt zum Thema kommen, warum das Videoformat und warum überhaupt die Formulare so erklärungsbedürftig sind. Die Sache ist, die Art und Weise, wie wir die Formulare umsetzen, die ist neu. Die gibt es sonst nirgends und ist im Prinzip zum größten Teil unsere eigene Entwicklung. Und dadurch, dass unsere Ansätze nicht bekannt sind und teilweise noch nie so in der Art gesehen wurden, dass das innerhalb eines Formulars umgesetzt werden kann, wollen wir das Thema Video angehen. Das heißt, wir wollen sehr stark mit immer wieder einzelne Features, einzelne Vorteile, einzelne Vorgehensweisen wollen wir mit Hilfe von Videos erklären. Beispielsweise ist man, wenn man das Wort Formular verwendet, erwartet jemand, dass jemand mit Kugelschreiber oder Tastatur ein Formular ausfüllt. Wir bieten Formulare an, die man tastaturfrei und kugelschreiberfrei komplett ausfüllen kann, indem man spricht und eine KI erkennt, was man gesagt hat und ordnet die Felder zu und schreibt das überall die Werte in die Felder rein, wo sie reingehören, ohne dass man jedes einzelne Feld auswählt. Oder wir haben oft zum Beispiel bei Handwerkern und Unternehmern und Bauunternehmern haben wir oft Materiallisten, wo sie tausende Materialien haben und die müssen daraus was eingeben. Wir bauen in ein Formular einen Materialkatalog ein und man wählt aus dem Materialkatalog. Das heißt, im Prinzip kann man sagen, die Funktionalitäten und die Möglichkeiten sind eigentlich das, was man aus einer hochmodernen Software kennt, aber die Umgebung ist eigentlich ein kleines Formular nur. Das heißt, wir stellen einfach nur ein kleines Formular bereit, was im Prinzip ganze Geschäftsbereiche digitalisieren kann. Und da kommen die ersten Fragen. Das heißt, wenn wir den Leuten sagen, ihr werdet tastaturfrei ausfüllen, ihr könnt die Werte alle hinterlegen, dann kommen die ersten Fragezeichen, wie? Das können wir uns nicht vorstellen. Können Sie uns das erklären? Und da man ja im Marketing, im Inbound-Marketing, wenn die Leute auf die Webseite kommen, schon bereits teilweise verloren hat, wenn die Antwort nicht auf der Webseite geliefert wird und auf YouTube geliefert wird, wollen wir nun vorher schon aktiv werden und diese Videos bereitstellen, mit denen man dann versteht, was für Vorteile wir anbieten und dann überhaupt eine Anfrage an uns stellt. Das ist die Herausforderung und das Ziel.
Ich sag mal noch ein kleines Beispiel. Und zwar, es kam eine sehr, sehr große Versicherung auf uns zu. Die hatten folgendes Problem. Und zwar, die Buchhaltung kam von Elster und musste ins ERP. So, die Dame, die Buchhaltung macht, hat einmal im Monat knapp eine Woche dafür gebraucht, alles händisch, also beziehungsweise in ein Excel-Format, von Elster in Excel umformatieren, um es dann in das ERP zu bekommen. So, die hat Stunden dafür gebraucht, also knapp eine Arbeitswoche. So, was haben wir gemacht? Wir haben ein Formular gebaut, das einfach die Formatierung übernimmt und es weitergibt. Ich meine, was glaubst du, wie viel Kohle die sich sparen? Also mit einem simplen Formular. Und die Problematik ist einfach, dass die Leute nicht verstehen, was man alles damit machen kann. Also
Wenn ich es mal so aus meiner Sicht runterbrechen würde, es ist die Schnittstelle Mensch Software, so das System, ERP, CRM, wie auch immer.
Ja.
Was ich es richtig verstanden habe, ist es also erstmal die Herausforderung, Besucher der Webseite, die von euch gehört haben, wie auch immer, erstmal Informationen zu geben, alle Fragen zu beantworten. Da hatten wir im Vorfeld ja schon mal drüber gesprochen. Das ist ja im Prinzip das, was das Konzept der Ask Your Answer ja auch, dieser Framework für Marketing und Sales, ja auch empfiehlt oder beinhaltet. Könnt ihr die Videos ja auch nutzen, wenn es also YouTube-Videos sind, dass ihr über die YouTube-Suche gefunden werdet, SEO, Geo und Co., da muss ich dir ja nichts von erzählen, da bist du ja Spezialist. Habt ihr schon andere Formate, weil YouTube ist ja nur ein Format. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man darüber auch aufklären kann in regelmäßig wiederkehrenden, am besten auch zu einem fixierten Zeitpunkt Livestreams, LinkedIn Live, weil ihr da gezielt auch Leute einladen könnt.
Also tatsächlich haben wir im ersten Schritt jetzt daran gedacht, dass wir unsere Landingpages mit Videos ausstatten. Da verfolgen wir folgende Strategie. Wir wollen durch das Video überhaupt auch realisieren, dass wir die Verweildauer stark erhöhen können. Videos, die wir entweder in Zero-Section eingebaut haben direkt oder zumindest dort verlinkt haben. Und wir haben gesehen, dass wir damit die Verweildauer und gleichzeitig damit auch den Qualitätsfaktor und auch erhöhen und die Klickkosten senken und auch deutlich mehr Anfragen erhalten, wenn die Leute wirklich verstehen, was man bei uns bekommt. Weil meistens ist man auf der Suche nach einem Formular, was vielleicht hoffentlich zu dem passen könnte, wie das Unternehmen arbeitet. Wir sagen aber in den Videos, nein, stopp, wir bauen euch das Formular so, wie ihr es braucht, individuell für euch. Mhm. Das heißt, die Landingpages sind das erste Medium, wo wir Videos platzieren wollen. Dann wollen wir auch YouTube schalten. Also auf YouTube die Videos hochladen und das Thema Retargeting, das heißt, wenn jemand schon mal auf der Webseite oder auf YouTube war und von uns schon mal gehört hat und auf unserem Content war, wollen wir diese Leute dann auch eine lange Zeit verfolgen lassen von den Google-Algorithmen und das geht am besten mit Hilfe von YouTube, indem diese Personen immer wieder dieselben Videos oder ähnliche Videos auf YouTube sehen. Das heißt, Landingpage, YouTube, Retargeting. Das sind die drei Medien. Und nachdem wir das erfolgreich durchgeführt haben, werden wir ganz bestimmt auch auf andere Plattformen ausweichen.
Mhm. Genau, also den Wink habe ich auf jeden Fall verstanden. Also im Endeffekt kannst du halt auch direkt bei LinkedIn auf die Zielgruppe zugehen und dort kleine Workshops anbieten, um zu zeigen, was tatsächlich mit den Formularen möglich ist. Das heißt, du kannst da gezielt tatsächlich auf Banker, auf Handwerker zugehen und kannst dort gezielt Workshops anbieten, um zu zeigen.
Ja, ich würde aber noch gar nicht so tief reingehen, weil meine Erfahrung ist, ich mache das ja schon seit ein paar Jahren, ich habe jetzt anderthalb Jahre nicht mehr so viel Livestream gemacht, aber aus privaten Gründen, dass wenn du da, ich sag mal, wie es im Neudeutschen schön heißt, Awareness erzeugst, also einfach mal sagst, hey, guck mal, ihr habt euch vielleicht noch nie damit beschäftigt, ihr würdet wahrscheinlich noch niemals ein Webinar von mir jetzt besuchen, auch wenn es kostenlos ist, weil es einfach für euch nicht das Verständnis noch nicht da ist, aber guck doch mal rein in den LinkedIn Live. Ganz oberflächlich gebe ich nur mal eine Idee davon, was überhaupt geht. Bei euch jetzt zum Beispiel vielleicht eine Bank und eine Versicherung, die noch nie damit sich beschäftigt hat, ob das notwendig wäre mit einem Formular, die dann eher an, was weiß ich, APIs denken und irgendwelche Softwarepakete, die sie kaufen müssen, die auch immer ordentlich kosten, irgendwelche Plugins, denen zu sagen, hey, das geht auch viel schlanker und einfacher. Ich würde ein LinkedIn Live auch nicht länger als 20 Minuten machen, Viertelstunde, 20 Minuten und dann kannst du nämlich da auch, das ist der Vorteil, du kannst hingehen, ihr veranstaltet das Event von eurer Unternehmensseite aus, tragt als Co-Host noch ein paar andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, die wiederum aus ihrem Netzwerk auch einladen können. Dann kann jeder pro Woche 999 Kontakte einladen. Mhm. Und die zusagen, wenn es über die Unternehmensseite läuft, war zumindest mein letzter Stand. Wie gesagt, ich bin jetzt seit einem Dreivierteljahr oder einem Jahr nicht mehr so ganz aktiv. Fangen aber jetzt wieder an, deshalb kann ich es auch nochmal recherchieren. Bisher war es so, dass du, wenn du es über eine Firmenseite veranstaltet hast, das Event, dann in so eine Art Mini-Anmeldeformular kam, wo deine Daten als Gast der Zusagen möchte, schon eingetragen sind und du kannst als Veranstalter am Ende die Daten der Kunden dann da rausziehen und kannst sie halt nochmal gesondert ansprechen. Oder am Ende, oder zusätzlich am Ende dieses kurzen Livestreams sagen, so, für alle, die jetzt ein bisschen Blut geleckt haben, wir veranstalten dann und dann und dann ein richtiges Webinar, aber dann eher so als gated Content, nicht für die ganze Öffentlichkeit, für die, die wirklich interessiert sind. Und ich habe das, wie gesagt, auch schon oft gemacht. Einige Kunden von uns machen das. Der Vorteil ist halt, es kostet erstmal nicht eine direkte Investition außer Zeit. Also du musst keine Anzeigen schalten. Du kannst gezielt Leute ansprechen, also wirklich schon vorselektieren. Du hast natürlich nicht Zehntausende, die da dann teilnehmen, aber die, die dann teilnehmen und auch zum Webinar kommen, die sind dann schon deutlich interessierter als jemand, der dann mal auf einer Landingpage guckt und verweilt. Ne? Nur so als Idee. Also das könnte ich mir gut vorstellen, weil wenn ihr, das ist ja letztendlich das Werkzeug, was ihr dafür braucht, ein Videostudio-Setup habt, dann könnt ihr alles machen. Also ihr könnt die Videos drehen, ihr könnt einen Livestream machen, den könnt ihr natürlich auch mit aufzeichnen, den könnt ihr verwursten in Shortclips für YouTube, TikTok, Instagram und sonst was. Also diese Mehrfachverwertung von Content ist ja heute dank KI ganz einfach. Genauso gut könnt ihr aber auch natürlich Live-Kundenvorführungen damit machen, in 1-zu-1-Calls über Zoom oder Teams, Videobotschaften schicken und so weiter und so fort. Und aus diesem Potpourri, ich kann euch gleich mal so eine Liste zeigen an Möglichkeiten, die es gibt. Mhm. Könnt ihr natürlich auswählen, müsst ihr nicht alles sofort machen, aber es ist von der Produktion, es ist alles im Prinzip sehr ähnlich. Es ist nur eine unterschiedliche Vorbereitung.
Mhm. Ja, danke.
Ja, wie schaut's denn? Ich kann ja gerade mal oder machen wir erstmal weiter mit euren Wünschen. Wie schaut's denn aktuell aus? Was habt ihr denn schon an Technik, da habt ihr schon irgendwo mit angefangen? Also außer, dass ihr jetzt ein Podcast-Mikrofon habt.
Wir haben dank dir zwei tolle Rode-Mikrofone uns zugelegt. Genau, also vielleicht mal ganz kurz. Wir haben einen Raum, den wir zukünftig genau für dieses Format verwenden wollen. Ja, da, der ist auch anders als der hier. Da fahren keine Autos vorbei.
Keine LKWs,
nichts, was hupt und piept. Genau, der wird vorbereitet oder den wollen wir vorbereiten und deshalb sind wir auch auf dich zugekommen. Wie wir das am besten machen. Also eine Idee war zum Beispiel gewesen, dass es einen Präsentator gibt, also der im Endeffekt als Gesicht auftritt und dazu gleichzeitig das Produkt, das eingeblendet wird und das Produkt auch erklärt. Das war so eine Idee, die wir haben. Genau, und dazu bauen wir halt Equipment von Mikrofon angefangen bis Kamera, bis Stativ, bis, keine Ahnung, Software.
Beleuchtung. Also auch zusätzlich zu der Technik. Wir wollen auch den Raum möglichst so ausstatten, dass wir vielleicht nicht nur eine einzige Möglichkeit haben oder einen Ort, wo die Kamera hinzeigt, sondern der Raum ist ein bisschen länglicher. Es bestünde die Möglichkeit, dass man vielleicht sowas wie eine Green Wall Seite hat, dass man vielleicht eine Couch-Seite hat, dass man auch einen Schreibtischbereich hat, so dass man auch unterschiedliche Formate manchmal drehen kann, ohne den Raum zu verlassen. Das heißt, auch das Thema sonstige Ausstattung oder optische Ausstattung in Bezug auf die, auf das, was man sieht und auf die Auswirkungen auf den Schall und genau, ähnliche Themen wären noch.
Also Raumakustik, ja.
Genau.
Ja, also das ist ein Thema, was ja gerne vernachlässigt oder gar nicht beachtet wird, was aber auch verständlich ist, weil die meisten Menschen sich natürlich mit Raumakustik nicht beschäftigen. Ist aber natürlich existenziell. Also die finale Podcast-Videocast-Aufnahme, die hier die Zuhörerinnen und Zuhörer hören werden, die ist natürlich nachbearbeitet. Aber wenn man jetzt die rohe Aufnahme sich anhören würde, würde man an eurem Raum sehr schön hören, wie es halt klingt, wenn der Raum nicht akustisch bearbeitet ist. Es halt und scheppert und die Sprachverständlichkeit leidet halt. Also grundsätzlich stellt sich, also habt ihr eine Frage ja schon oder einen Wunsch schon in den Raum gestellt, der häufig von Kunden kommt und das ist das Thema, wie präsentiere ich und mache ich das mit Greenscreen oder nicht? Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Thema, wir wollen Greenscreen haben, nicht hundertprozentig gesetzt, sondern eher, es wäre eine Möglichkeit, macht es Sinn?
Korrekt.
Da kann ich ja direkt auch schon eine Antwort drauf geben.
Ja,
ich würde die Finger davon lassen.
Okay.
Ich würde von Greenscreen die Finger lassen. Es sind verschiedene Gründe. Der eine Grund, also es gibt drei große Gründe. Der eine Grund ist mal so das allgemeine, wie soll ich sagen, die Wirkung. Also man arbeitet mit Greenscreen. Da sagt meine Frau, die ist ja professionelle Videografin, sagt dazu immer, das Thema Greenscreen ist seit Corona eigentlich ausgelutscht. Vorher war es noch was Besonderes, wenn man sagt, ich arbeite im virtuellen Hintergrund und so. In der Corona-Zeit haben es in 9 von 10 Fällen die Leute halt einfach mit den Mitteln, die sie zu Hause hatten, gemacht. Sprich, das war meistens schlecht bis sehr schlecht von der Wirkung und vom Bild, hat einfach zu einer unheimlichen Ermüdung gesorgt, und wie es ja auch immer bei gewissen Trends ist, es wurde halt sehr, 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 sehr viel benutzt und ist einfach durch. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund, auch mit der Corona-Zeit zusammenhängt, es reden ja heute alle von, und das ist ja auch richtig, davon, dass man sich möglichst authentisch, nahbar und transparent zeigt, gerade als Unternehmen, dass man hier nicht irgendwie Schauspieler vorschickt, die eure Videos drehen, sondern ihr macht selber. Das Beste ist ja, der Chef steht auch mal vor der Kamera, ne, ihr beide irgendwie, das ist das, wo man direkt sagt, da fasse ich Vertrauen ins Unternehmen. Auf der anderen Seite, warum haben die Menschen, ich nehme mich da nicht aus, gerade am Anfang der Corona-Zeit, mit Greenscreen im Büro, im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer gearbeitet? Weil sie was verstecken wollten, nämlich das Zimmer, was wie Kraut und Rüben da hinten aussah. Ja. Und das ist ich habe das immer bei den Workshops bei unseren Kunden vor Ort, da frage ich die Mitarbeiter, genau, die stelle ich die Frage, und dann kommt immer von selber, naja gut, wir wollten ja den unordentlichen Hintergrund verstecken. Das heißt, im Kopf ist verankert bei vielen Leuten, wer mit virtuellen Hintergründen arbeitet, hat was zu verstecken. Er hat natürlich nur das unordentliche Zimmer zu verstecken, aber versteht er, das widerspricht dem Thema Transparenz und Authentizität. Das sind so die Wirkungsgründe. Aus technischer Sicht würde ich von Greenscreen die Finger lassen, weil es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wie man es macht. Entweder man fuddelt, also man fummelt, frickelt, dann ist es halbgar und nicht gut. Oder man macht es wirklich professionell. Professionell heißt jetzt nicht völlig abdrehen und 10.000 investieren, sondern professionell heißt, du brauchst sehr, sehr viel Licht. Das heißt, dann ist, wenn man einen Raum hat, der Raum eigentlich schon komplett ausgestattet mit Greenscreen und Licht. Man sollte mindestens 1,50 Meter, am besten 2 Meter Abstand zum Greenscreen haben, damit es nicht dieses Spilling gibt. Also, dass wenn man von vorne Licht drauf gibt, das vom Greenscreen reflektiert wird, bekommen Personen, die zu nah dran sind, so einen grünen Heiligenschein. So, das sieht man auch immer bei den selbstgebastelten Greenscreens zu Hause. Sieht furchtbar aus. Die Leute sehen dann grünlich blass aus. So, das heißt, du brauchst nach vorne hin viel Platz, und dann musst du den Greenscreen von den Seiten und von oben mit mehreren Lampen ausleuchten und dann die Person von vorne nochmal. Also es ist ein totaler Overkill, was in einem Corporate-Studio, wenn man zumindest nur einen Raum hat, also eigentlich mit Kanonen auf Spatzen ist. Deshalb meine Frau sieht es genauso wie ich, Empfehlung ist immer, lieber nicht machen, es sei denn, man hat 2 Räume oder einen Riesenraum, und das spielt keine Rolle.
Wir haben es vorhin ausgemessen, es waren 14,5 Quadratmeter.
Ja, also da könnte man mit Hängen und Würgen einen Greenscreen reinmachen, aber dann kann man nichts anderes mehr da drin machen. Mhm. Und es gibt noch einen weiteren Grund, den habe ich von einem befreundeten Präsentationstrainer. Der sagte mal, das finde ich auch ziemlich logisch, der sagte, warum parallel präsentieren? Er würde niemals empfehlen, dass man Inhalte parallel präsentiert. Und das sieht man auch ganz gut, zum Beispiel bei der Tagesschau oder anderen Formaten. Man hat zwar den Sprecher, die Sprecherin und dann ein Bild mit einer kurzen Information, aber sobald es in die Information reingeht, kommt die Information auf Vollbild und der Sprecher kommt aus dem Off. Und das ist nicht ohne Grund, damit der Zuschauer, die Zuschauerin sich wirklich auf den Inhalt konzentrieren. Das ist auch etwas, was viele in Online-Präsentationen anders machen. Die will ich sagen, falsch machen. Aus meiner Sicht ist es ungünstig. Die stehen da im Greenscreen, erzählen irgendwas über ihre PowerPoint oder eine Grafik. Und überleg mal, auf wen gucke ich jetzt? Die Grafik oder die Person? Und die Person redet und so, du bist immer so. Und dann fängst du langsam an, innerlich auszuschalten und abzuschalten, nicht mehr aufzupassen. Deshalb sinnvoller ist es immer, seriell zu präsentieren. Das heißt, du bist halt einmal zu sehen im Vollbild, dann schaltest du um auf die Präsentation, die ist im Vollbild zu sehen, du schaltest wieder um aufs Vollbild und so weiter und so fort. Also ist im Prinzip das Gleiche, was ich hier jetzt bei uns im Studio auch machen kann. Haben natürlich jetzt diejenigen, die das Video gucken zum Podcast, einen Vorteil, weil sie es sehen. Das heißt, aktuell, was man normalerweise bei mir auch sieht, wenn ich Podcasts hier aufnehme, ist die Close-Kamera. Jetzt kann ich aber auf die andere umschalten. Das ist die Halbtotale, wo mehr von mir und auch vom Raum zu sehen ist, und ich kann mit einem Tastendruck, kann ich halt auf die Präsentation umschalten, dann wieder auf die Close-Kamera. Das heißt, es ist immer nur eine Information im Fokus. Ich kann natürlich, wenn ich über längere Sequenzen jetzt meine Präsentation erklären möchte, könnte ich mich selber auch noch mit einem kleinen Kamerabild hier rein, ne, in eine der 4 Ecken schalten. Aber das ist wirklich nur bei langen Erklärsequenzen, damit man gar nicht den Kontakt zu seinem Gegenüber verliert, relevant. Ich würde immer empfehlen, hart umzuschalten zwischen der Information, die jetzt zu sehen ist, auf einer Präsentation. Bei euch ist es ja eher dann auch, ihr zeigt euren Screen, wo ihr die Formulare vorführt. Und wenn da gerade nichts zu sagen ist und ihr direkt mit euren Gegenüber sprechen wollt, dann in die Close. Zum Beispiel, wenn es allgemeine Informationen sind, eher so eine Halbtotalen, so ein bisschen was Allgemeines erzählen. Ich zeige Ihnen jetzt mal gerade hier am Formular XY, wie das aussieht. Formular erklären, wieder zurück, ne, wie hat es Ihnen gefallen. Und dann in die Close, wenn du die Leute direkt da ansprechen möchtest, auch so ein bisschen die Informationen vertiefen möchtest. Deshalb braucht es, wenn man so präsentiert, nicht unbedingt ein Greenscreen.
Mhm. Ja, bin ich bei dir.
Genau. Das heißt, 14 Quadratmeter Raum, welche Abmessung hat der? Ist der ist eher rechteckig, wenn ich das richtig verstanden habe eben?
Er hat
Winkel.
Im Prinzip hat er zwei Bereiche. Ein Bereich ist eher schmal, der andere Bereich ist eher so quadratisch, so Richtung quadratisch.
Ah, okay. Also genau. Quasi wie so ein L-Form, so ein bisschen.
Genau.
So ein Schlauch innen. Okay, ja gut, ist ja spannend. Ja. Da kann man auf jeden Fall einiges draus machen.
Also auf der Seite, wo ich an eine Greenwall gedacht habe, könnte man vielleicht eine Möglichkeit einbauen, dass man stehend was präsentiert. Und auf der eher breiteren Seite könnte man vielleicht eher was zum Sitzen, dass mehrere Personen sitzen und was präsentieren können, das wäre möglich.
Genau. Du bist herzlich eingeladen und kannst uns auch gerne vor Ort da.
Ich bin ja witzigerweise im Juni in Berlin auf der Campix. Vielleicht passt das zeitlich, dass ich da mal vorbeikomme und den Raum schon mal anschaue.
Ja, gerne.
Auf jeden Fall. Behalte ich im Hinterkopf. Das grundsätzlich, ich kann es euch ja gerade mal anhand von, jetzt muss ich gerade mal hier selber hantieren, weil meine Maus ausgegangen ist. Ah, jetzt ist sie da. Mal zeigen, wie so Setups grundsätzlich aussehen können. Weil was ich mir vorstelle bei euch, ist eine Kombination aus einem Selbstfahrersetting. Also Selbstfahrerstudio in Anführungsstrichen und gerade für die Sitzsituation in einem Setting, wo dann nur Kameras stehen.
Also ich muss dazu sagen, uns ist ja auch noch eine Werbeagentur, also zu unserem Unternehmen gehört noch eine Werbeagentur, wo wir auch Medien- und Grafikgestalter haben. Das heißt, wir haben auch die Power im Endeffekt tatsächlich da auch nochmal mit Know-how von den Jungs, die wir haben, also ja, das Ganze nochmal schneiden oder ne, und so weiter aufbereiten zu lassen. Ja.
Mhm. Ja, also ich lassen mal ein Stück weiter vor anfangen.
Ja.
Wir hatten ja schon durch unseren Podcast inzwischen durch drüber gesprochen, deshalb, also was grundsätzlich so Settings betrifft. Aber für diejenigen, die jetzt zuhören und zuschauen, das ist natürlich völliges Neuland, deshalb erkläre ich das mal ganz, ganz einfach kurz, wie so ein Corporate Studio aussieht und natürlich auch für dich, Mehmet. Studio Settings, die wir konzipieren, aufbauen, das ist kein Hexenwerk, das gibt's vom Konzept her schon seit vielen Jahren, nur in groß, das ist im Prinzip wie ein Live-TV-Studio. Das heißt, man hat auf der einen Seite die Eingabequellen, das heißt, das sind jetzt die Kameras und die Mikrofone und das Ganze läuft zusammen, in unserem Fall hier beim Atem Mini von Blackmagic, ist ein kleines Videopult, mit dem ich dann die Kameras umschalte. Und genauso habe ich auch, das ist bei mir im Studio exakt das Gleiche, ein Laptop, auf dem eine Präsentation läuft. Ich könnte auch noch ein iPad anschließen und mit diesem Pult schalte ich das alles halt um. Na, also in Echtzeit, das ist genau das, was ich hier auch mache. Und kann gleichzeitig das Ganze auch einmal als Webcam-Signal rausjagen. Das heißt, da ist ein USB-Anschluss dran an dem Pult. Damit schließe ich das Pult an meinen Studiorechner an, auf dem läuft Teams, Zoom, was auch immer. In unserem Fall ist es jetzt Riverside. Und dann wird das Kamerabild inklusive Ton eingebettet rausgeschickt. Der Rechner erkennt einfach nur, da ist eine Webcam mit Bild und Ton. Und gezeigt wird immer die Kamera, die ich gerade aktiviere. Das heißt, jetzt gerade im Bild sieht man meine Präsentation mit mich oben links, drücke ich auf die 1, dann geht halt die Frontkamera, drücke ich auf die 2, ist die Seitenkamera. Oder ich habe beispielsweise hier auch, da eingeschaltet hätte, das habe ich nämlich eben vergessen, eine Deckenkamera. Und die machen, so. Und damit könnte ich jetzt zum Beispiel euch meinen Pult zeigen, meinen Tisch. Das ist natürlich ein bisschen anders ausgestattet als bei den Standard-Settings. Ich habe die große Variante von dem Pult mit 8 Eingängen. In den meisten Fällen reicht die kleine, auch mit 4 Eingängen. Und damit schalte ich halt einfach nur zwischen den verschiedenen Quellen um. Ne? Also wenn ich das für die 1 hier drücke, zack, dann sehen wir halt die frontale Kamera. So, ich kann das Ganze auch noch ein bisschen näher zeigen. Und zwar mit meiner PTZ-Kamera. Das ist nämlich für euch auch interessant. Wir arbeiten bei uns in den Studios, die wir einrichten, nicht mit klassischen Videokameras oder Camcordern. Gar nicht mal aus qualitativen Gründen, sondern die haben einen Nachteil. Möchtest du die Kameraposition ändern, brauchst du jemanden, der die Kamera bedienen kann. Also gerade, wo ihr eben sagt, das ist ein Setting, wo jemand im Stehen präsentiert. Und dann gibt es ein zweites Setting, da sitzt jemand und präsentiert was, aber die Personen verändern sich ja. Selbst in der Stehposition unterschiedliche Körpergröße würde bedeuten, jedes Mal, wenn einer ins Studio kommt, dann muss jemand anders kommen, einer von euren Mediengestaltern muss die Kamera einrichten. Sprich, bis derjenige loslegt, mal eben schnell die Videobotschaft oder ein Erklärvideo aufzunehmen, ist eine halbe, dreiviertel Stunde rum. Der Vorteil bei PTZ-Kameras ist, dass man diese mit einer einfachen Fernbedienung fernsteuern kann. PTZ-Kameras, PTZ steht für Pan, Tilt und Zoom. Das ist nichts anderes wie diese Überwachungskameras im Kaufhaus oder wo auch immer. Also vom Funktionsprinzip ist natürlich eine ganz andere Qualität. Und damit kann ich Folgendes machen. Ich habe jetzt hier eine bei uns an der Decke, die ist allerdings schon was älter. Nicht wundern, die ist ein bisschen träge. Aber mit der kann ich nach oben, unten, links und rechts, auch da wieder sind die, die jetzt das Video gucken, natürlich im Vorteil. Und kann halt auch rein und raus zoomen natürlich. Und der Vorteil ist, ich kann hier auch Positionen abspeichern, wo die Kamera dann von selber hinfährt. Na, da hat sie sich jetzt ein bisschen falsch geeicht beim Hochfahren, weil ich eben dran gekommen bin. Na, aber ich könnte jetzt hier die Position, könnte ich abspeichern. Und wenn ich jetzt, zack, jetzt hat es auf die 9 gedrückt, jetzt auf die 3 drücke, geht auf eine andere Position, drücke ich auf die 9, geht wieder zurück auf die Position, die ich eben abgespeichert hatte. Warum das wichtig ist, A, wenn man physische Produkte zu zeigen hat, ist bei euch jetzt nicht der Fall, aber B, wenn unterschiedliche Personen vor der Kamera stehen, kann ich halt für jede Person ein Preset definieren. Und wenn der Emanuel jetzt dran geht, dann weiß er, ich drücke auf die 2 und die Frontkamera, zack, stellt sich auf die Position von der Höhe und allem so ein, dass sie für dich optimal ist. Und das Gleiche kannst du natürlich auch machen, wenn du im Setting, wo andere Personen vielleicht auch parallel sitzen, dass man das mit einer Moderationsposition am Tisch im Stehen und einer Sitzposition hat, dann kann man auch als derjenige, der die Technik bedient, mit 1 oder 2 Kameras 4, 5 Leute filmen. Man macht einfach für jede Person ein Preset, eine Einstellung, die Person rangezoomt und die zweite Kamera, die zeigt halt alle Personen in der Totalen. Und deshalb kann man mit wenigen Kameras viele Positionen machen. Das ist der Riesenvorteil dieser PTZ-Kameras.
Also bist du im Endeffekt dein eigener Regieraum.
Genau. Ja. Also das wollte ich jetzt auch noch sagen. Das heißt, letztendlich das Setting, was wir jetzt hier auf der Grafik sehen, wird bei den Studios von uns im kompletten Stehtisch integriert. Das heißt, da gibt's auch keinen extra Regieraum, weil dann fängt's wieder an, dann brauchst du für jedes Kinkerlitzchen brauchst du Personen, die Technik bedienen. Das ist beim Selbstfahrerstudio nicht nötig. Damit du aber trotzdem auch immer einen Überblick hast, was passiert gerade wo, auf welcher Kamera oder funktioniert die Aufnahme und Co., gibt es noch so einen kleinen Vorschau-Monitor, den sehen wir hier oben. Das heißt, da werden mir zum einen alle Eingänge, alle Kameras gezeigt, zum anderen auch, ob die Aufnahme jetzt läuft, weil ich kann mit dem Pult selber auch aufnehmen, also direkt am Pult kann ich auch eine Festplatte andocken. Ja. Bin so im Prinzip mein eigener Herr. Und das Ganze, kann ich mal zeigen, sieht dann so aus. Beispielsweise habe ich hier mal ein paar Fotos. Hier oben zum Beispiel, kennt ihr vielleicht die Firma Morfire, Online-Marketing-Agentur aus Köln. Oben rechts das Foto ist deren Studio. Das haben wir vor 1,5 Jahren oder 2 Jahren eingerichtet. Das heißt, hier in der Mitte, vom Setup sind die beiden ziemlich gleich, haben wir einmal den Atom, hier ist die größere Version, das Videopult. Dann stehen hier die Kameras. Eine frontal, eine seitlich, also dass man immer die 2 Perspektiven auch hinbekommt. Hinter der Kamera, der Fernseher ist dafür da, gerade wenn du Texte ablesen möchtest, weil ein Teleprompter mit einer PTZ-Kamera ist kompliziert, geht, aber die sind immer schweineteuer, da ist so ein Fernseher viel günstiger. Hat aber noch einen anderen Vorteil, wenn du in einem Videocall bist, dann kannst du dir das Fenster mit deinen Teilnehmern, das habe ich bei mir jetzt ja auch gemacht, kannst du dir dahinter legen und guckst dann deinen Gesprächspartner immer direkt ins Gesicht. Ne? Also auch gerade, weil du eben sagtest, Banken oder Versicherungen als Kunden, wenn du mit denen das Verkaufsgespräch über Video führst und damit einer anderen Qualität als Headset und Standard-Webcam kommst, hast du natürlich schon mal einen ganz anderen Eindruck. Und das kann man hiermit auch alles direkt machen. Ich kann es gleich mal von mir zeigen.
Was glaubst du, in welchem Rahmen bewegt man sich, ich sag mal, bei einer Erstausstattung? Ja, also wenn man jetzt vielleicht nicht in den Premium-Bereich gehen möchte, irgendwo anfangen möchte. Was ist so deine Einschätzung, bei wie viel Euros liegt man da?
Ist sehr stark abhängig vom Raum. Einfach wie die Raumakustikmaßnahmen sind. Abhängig davon, welche Formate umgesetzt werden. Also ich würde auf jeden Fall, ich würde starten, als Startsetup würde ich sowas nehmen. Das heißt, wirklich ein Stehtisch, wo die komplette Technik, das meiste sieht man jetzt gar nicht, unterm Tisch ist ein großer Kabelkanal, wo dann der ganze Kleinkram noch drin ist, mit ein oder zwei Ansteckfunkmikrofonen, zwei Kameras, Licht und Raumakustik. Ja, also ich sag mal, komplett mit Ausstattung, mit Einrichtung, auch mit Schulung und Betreuung liegt das über 20.000 Euro. Das ist so, also wenn wir das als Komplettpaket machen. Mhm. Die Technik ist in der Regel ungefähr die Hälfte vom Gesamtbudget.
Okay.
Jo. Das ist dann, bei uns heißt es auch wirklich, wir kommen vor Ort, wir machen alles mit Raumakustik und. Und schulen euch da drauf und betreuen euch auch einen gewissen Zeitrahmen bei der Umsetzung der Formate. Ihr habt natürlich mit eurem Team aus Mediengestalt einen Vorteil, dass sie Teile der Nacharbeit für euch übernehmen können. Aber der Witz an dieser Art zu produzieren ist eigentlich, dass die Nacharbeit bei unter 10% liegt. Weil du, genau wie ich es ja auch mache, der präsentiert, den ganzen Schnitt im Prinzip schon in Echtzeit selber macht. Und so hast du halt ein 5-Minuten-Video in 5 Minuten produziert. Klassische Produktion heißt, du hast zwei Kameras und Laptop, alles drei wird aufgezeichnet und irgendeine arme Socke musst du näher zusammenschneiden. Und nach einer Woche hast du das Video.
Ja. Im Prinzip, wenn man je nach Umfang, wenn man nach einem Monat lang nur 10% des Schnittaufwandes hat, hat man wahrscheinlich seine Kosten noch wieder drin.
Klar.
Also das ist ja wahrscheinlich nach einem Monat, hat sich das wieder kalkuliert.
Genau. Nee, sag du ruhig, ich will dich nicht unterbrechen.
Ich habe eine Frage, die wird aber vielleicht ein bisschen, doch mal ins Technische gehen. Vielleicht kannst du zu Ende ausführen.
Nee, ich wollte nur sagen, der Witz ist halt einfach, bei Unternehmen, die eine Affinität zu dem Thema haben und ansonsten macht's ja auch keiner. Ich sage, wir haben 1-2 Kunden bisher gehabt, die es für Webinare brauchen, die es regelmäßig machen müssen, weil sie mit Kundengewinn, aber außerhalb davon das Studio nicht groß nutzen, was ich sehr schade finde, obwohl wir natürlich gezeigt haben, was sonst noch geht. Aber ansonsten ist es so, die Unternehmen, die sich mit dem Thema beschäftigen und auch in ein Studio investieren, die merken ziemlich schnell, was alles damit geht. Also ich kann euch mal gerade ganz kurz, vergiss deine Technikfrage nicht, die beantworte ich hier gerne auch gleich, aber nur als Beispiel mal auch hier wieder für diejenigen, die gerade zuschauen, die sind ein bisschen im Vorteil. Das sind die drei klassischen Einsatzgebiete, wo Video meistens genutzt wird. Unter E-Learning lasse ich jetzt auch mal YouTube und Co. fallen, weil letzten Endes sind's ja Hilfs- und Schulungsvideos meistens, Informationsvideos. Das heißt, wir haben drei Einsatzgebiete, E-Learning, Webinare in aller Form und Videokonferenzen. Das ist das, was jedes Unternehmen irgendwie so macht, ne? Aber das ist halt nichts im Vergleich zu dem, was du noch machen könntest, wenn du mal guckst, welche Prozesse kann ich im Unternehmen durch Video flankieren oder teilweise ersetzen, ne? Also, zum Beispiel bei mir so der größte Durchbruch in der Effizienz, wenn es um Vertrieb geht, ist das Thema Angebotserklärung. Das ist der größte, also wirklich der allergrößte Booster gewesen bei mir, weil ich jedes Mal das Thema habe, ich spreche mit Leuten, die es fachlich verstehen oder mit denen ich das Erstgespräch habe, gerade bei großen mittelständischen Unternehmen, und dann machen wir ein Konzept für ein Studio und so weiter und so fort. Und die geben das natürlich dann intern an den Einkauf weiter. Der hat keine Ahnung fachlich, der war nie in einem Gespräch drin. Ja. Der kriegt einfach nur ein PDF, öffnet es, guckt nach unten rechts und das Erste, was er sieht, ist, boah, der Preis ist uns ja prinzipiell schon mal zu hoch. Haben ja Einkäufer auch genauso gesagt, also Einkäufer, die ich persönlich kenne. Also es ist ganz anderes, wenn du hingehst, und das ist ja bei euch, ihr habt ja auch ein erklärungsbedürftiges Produkt, wenn ihr das erklärt, vielleicht auch schon mal eine Skizze, so könnte das aussehen, Flowchart, wieso funktioniert irgendwas, ne, visualisiert als Präsentation, das Ganze in einem Video aufnehmt, erklärt und danach dann analog dazu das PDF, das betriebswirtschaftliche Angebot erklärt und sagt, so, hier haben wir jetzt mal wirklich, hier sind die Kosten aufgelistet, das, was hier in der Beschreibung steht, war das, was ich Ihnen eben gezeigt habe. Deswegen ist das, also man erklärt das Ganze nochmal im Video, hat bei mir dazu geführt, und das ist auch das Feedback von unseren Kunden, sowohl die, die die Videos bekommen haben, als auch die, die es auch selber machen, viel weniger Einwände und viel weniger Erklärungsbedarf im Nachgang.
Vor allem, wenn man sich die Mühe macht, und häufig ist es ja so, dass diejenigen, die die Angebote einholen, nicht diejenigen sind, die die Entscheidung treffen, und die Angebote werden meistens eingereicht, also weitergereicht. Und alles, was man im Sales-Prozess den Einkäufern erzählt, bleibt meistens zu 90% nur bei ihnen als Betriebsgeheimnis zwischen uns und den Einkäufern, und das wird ja den Entscheidungsträgern gar nicht weitergeben. Wenn man aber so ein Video mit einreicht, zusammen mit dem Angebot, das ist eine Hammeridee. Ich glaube, die werden wir klauen, die Idee. Und
gerne, dafür ist sie ja da. Und ich würde das Angebot ja niemals mit dem Video mitschicken. Auch ein kleiner Erfahrungshack. Weil wenn du schickst das Video, also ich schicke das Video sowieso nicht so raus, sondern ich mache das mit Loom. Loom ist eine Videoplattform für Videobotschaften, hat den Vorteil, ich sehe sofort, wenn jemand das Video angeschaut hat, dann kommt Nachricht, Video wurde geschaut. Wenn die Person selber einen Loom-Account hat, weiß sogar, wer es ist, aber meistens weiß ich ja, Video für Emanuel, dann ich schick's dir und dann guckt sich einer an, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du es warst. Und ich kann am Ende dieses Videos oder direkt, wenn das Video startet, einen Call-to-Action-Button einbauen. Und ich habe irgendwann festgestellt, dass Rückmeldungen auf Angebote und Konzepte kamen, ohne dass das Video geguckt wurde. Dann waren die Kunden halt so clever, haben das PDF aus der Mail sich genommen, angeguckt, ohne die Erklärung. Und dann bin ich irgendwann dazu übergegangen, dass ich das Angebot in Google Drive oder so, dann lege ich ja Ehemann und Kundenordner oder auf einer anderen Plattform, was der Kunde halt akzeptiert, lege ich einen Ordner an, wo ich dann das PDF nochmal reinlege und von der Präsentation PDF. Und dass ich das gar nicht mit der Mail mitschicke, sondern am Ende des Videos ein Call-to-Action-Button kommen, hier klicken für PDF. Das heißt, die müssen sich, ich sag's ihnen ja vorher nicht, erstmal das Video angucken und am Ende kommt es zum PDF. Führt dazu, dass die Videos eine Anschaurate von 100% haben. Also die werden immer zu 100%, 99% angeguckt.
Ja. Das ist sehr clever, Florian.
Ja, erzähl ich meine goldenen Eier, ne? Also... Ja, aber du kannst Video an vielen, vielen anderen Ecken, also hier zum Beispiel Format, wo auch immer in unseren Workshops dann gefragt wird, was ist das denn? Anti-Ghosting-Video. Das ist halt auch so ein Thema. Habt ihr wahrscheinlich auch, jemand sagt, ich bin grundsätzlich interessiert. Du schickst dann die erste Information, dann ist vielleicht nochmal Kontakt und dann sind die Leute im Prinzip verstorben. Also sie hört nie wieder was. Mhm. Und da habe ich auch festgestellt, es funktioniert nicht bei allen. Aber es funktioniert grundsätzlich sehr gut, dass man denen einfach eine kurze Videobotschaft statt eine E-Mail schickt. Und das Schöne bei Loom ist da auch wieder, dass Loom halt, du kannst die ersten 3 Sekunden des Videos als animiertes GIF kopieren und in deine E-Mail reinpacken. Dann schreibst du nur einen Einzeller drüber, ne, hallo Emanuel, hier eine kleine Botschaft, wie geht's dir? Und dann siehst du unten die ersten paar Sekunden von meinem Video, wie ich da am Hampeln bin, irgendwie wink oder sonst was. Und das fixt die Leute natürlich an. Guck ich doch mal rein. Ja, und
hast du zufällig die lange Liste an Möglichkeiten jeweils als Video oder so? Dann würde ich das, glaube ich, schon heute oder morgen alles durchstudieren. Das ist wirklich.
So. Also, ja gut, also die Liste selber kann ich dir geben, die wird dir nicht viel bringen, weil du natürlich das Format dahinter, wie man es einsetzt, auch wissen musst. Genau,
also wenn du zu jedem Eintrag in der Liste ein Video hättest, so wie du es gerade uns erklärt hast.
Habe ich nicht. Denn wir starten ja normalerweise, oder nicht normalerweise, eigentlich immer so, wenn wir mit Kunden zusammenarbeiten, dass wir erstmal einen gemeinsamen Workshop machen, in dem wir die Themen durchgehen, schauen, was ist neben dem, was ihr eh schon im Kopf habt, für euch relevant. Und da erklären wir die Formate auch. B ist es immer ganz gut, weil man da auch das restliche Team, ihr werdet es ja sicherlich nicht allein machen wollen, mit reinnehmen kann. Dann bringen wir da ein kleines Studio-Setup auch mit. Gerade für die, auch das haben wir festgestellt, diejenigen, die auf uns zukommen und sagen, wir möchten es machen, sind immer schon die, die auch keine Angst vor der Technik haben. Aber benutzen werden es nachher auch andere. Und die haben ganz häufig Angst vor der Technik, kriege ich das hin. Und um diese Ängste zu nehmen, bringen wir ein kleines Setup, 2 Kameras und so weiter und so fort, Videopult, alles mit, um mal vor Ort, dass jeder mal ran darf und damit spielerisch die Technik kennenlernen darf, dass die halt sehr einfach ist. Und in dem Rahmen des Workshops kann man uns durch den Raum auch angucken und entsprechend gemeinsam auch schon überlegen, wie wird das nachher gestaltet. Auch von den Settings, du kannst ja auch zwei Settings in einem Raum machen, ne? Also stehen, sitzen oder verschiedene Hintergrundgestaltungen, das ist ja alles kein Problem. Du brauchst auch kein Greenscreen. Und als Ergebnis dieses Workshops kriegt ihr dann ein fertiges Konzept mit Präsentation und natürlich das Angebot. Und der nächste Schritt, kann ich mir hier schön in meiner Grafik zeigen, ist dann halt, dass wir zu euch kommen, das gesamte Studio, den ganzen Raum einrichten, inklusive der Raumakustik, die ja sehr, sehr wichtig ist. Und am nächsten Tag nach der Einrichtung, wenn die fertig ist, kriegt ihr sofort die erste Einführungsschulung. Das heißt, wir haben Kunden gehabt, die haben wirklich 24 Stunden, nachdem das Studio eingerichtet und übergeben wurde, die ersten Produktionen gestartet. Weil die sofort nach der Schulung losgelegt haben. Die Schulung dauert so einen halben Tag. Dann seid ihr sofort bereit und könnt loslegen. Und dann gibt's halt im Nachgang noch eine gewisse Anzahl, die wir dann gemeinsam besprechen an Workshop-Tagen, halben Tagen, Online-Betreuung, technischen Support, bis ihr dann komplett autark laufen könnt und das Ganze bei euch im Arbeitsalltag integriert ist.
Geht der dritte Schritt auch schon teilweise ins Marketing hinein, wo du auch die unterschiedlichen Formate und wie man sie auf LinkedIn oder auf anderen Plattformen verwenden könnte? Okay, das.
Klar, also wir werden einige Sachen im Workshop am Anfang schon erklären. Also Formate, wie macht man LinkedIn Live, was sind da die besten Verknüpfungen für, weil du kommst nicht einfach so auf LinkedIn. Da brauchst du nochmal ein Tool dazwischen. Aber wie man das am besten einsetzt, wenn wir da schon mal, weil ihr müsst ja verstehen, was steckt hinter dem Format und ist das Format für uns wichtig oder nicht. Ne? Also können wir das umsetzen? Und nachher bei der Umsetzung helfe ich euch natürlich auch. Ne? Also der Klassiker ist zum Beispiel, was bei jedem Unternehmen immer wieder kommt, ja, wir machen ja schon Webinare und nutzen Zoom oder Teams dafür. Weil man halt nichts anderes kennt und Zoom und Teams sind die denkbar schlechtesten Plattformen für Webinare. Das mögen die meisten erstmal nicht glauben, aber zumindest in den Grundversionen sind sie dafür ziemlich ungünstig. So, und aber alle anderen Formate, wo ihr sagt, das ist für uns relevant, wie setzen wir das um? Dafür sind halt die Workshops da oder halt auch die Online-Sessions, um euch da zu unterstützen, das umzusetzen.
Also wenn du im Juni in Berlin bist, dann kannst du ja mal gucken, ob du vielleicht noch einen Tag dranhängen kannst. Dann könnten wir das dann auf jeden Fall nochmal vertiefen.
Oder wir entführen ihn nach der Veranstaltung am Abend.
Ja, das wird nicht reichen. Also den Workshop mache ich mit meiner Frau zusammen immer, weil die natürlich als Videografin nochmal ganz anderen Input hat. Wir haben ja jahrelang mit einer Trainingsfirma zusammengearbeitet und viele, viele Formate, die wir heute noch umsetzen, haben wir damals gemeinsam entwickelt. Und da war sie sehr stark auch dran beteiligt. Das heißt, sie ist dann immer dabei. Das geht auch einen guten ganzen Tag. Von daher, ich muss gucken, ob es Termin nicht vorher passt. Und vom Ablauf ist es so, dass es ist natürlich ein bezahlter Workshop, den wir euch aber zu 100% gut schreiben, wenn ihr das Studio bei uns beauftragt. Weil letztendlich ist es das Gleiche, ob wir das Konzept machen, da sitzen wir auch nicht nur 5 Minuten dran, aber wir sagen einfach, das ist so ein bisschen nochmal ein Mehrwert obendrauf, dass da ein Workshop-Tag noch dabei ist. Wir haben auch Kunden, die sagen, wir möchten es nicht, dann berechnen wir halt das Konzept, aber das kostet genauso viel wie der Workshop. Von daher ist es eigentlich eine Win-Win-Situation für beide. Ihr habt einen Tag Workshop dazu und wir haben einfach einen klareren Input von euch, dass wir das Konzept besser für euch entwickeln können. Und sobald wir das Studio einrichten, dann wird es sowieso auf 100% gut geschrieben.
Was mich mal noch interessieren würde, wir haben ja versucht, oder ich denke, wir können es in Gesprächen auch ganz gut abbilden. Aber welche Erfahrung hast du mit Firmen, ungefähr wie wir, die erklärungsbedürftige Produkte haben? Also genau, welche Erfahrung hast du?
In welche Richtung? Also alle haben erklärungsbedürftige Produkte. In irgendeiner Art und Weise. Die einen haben Dienstleistungen oder eher Software und die anderen haben wirklich physische Produkte. Und der Witz ist eigentlich immer, dass sie, indem sie sich transparenter und sichtbarer machen, schneller Vertrauen aufbauen. Ich kann euch mal ein Beispiel nennen. Ich werde die Firma nicht nennen, weil ich es nicht darf, aber auch ein Kunde von uns, ein ehemaliger Kunde, die sind im Vertrieb aktiv. Vertriebsorganisation, haben wir witzigerweise ein paar schon gehabt. Und die haben schon vor unserer Zusammenarbeit Video im Vertrieb angefangen einzusetzen. Und der Vorteil bei denen ist, als Vertriebsorganisation sind die natürlich sehr stark, ne, Erfolgs- und KPI-getrieben. Das heißt, die haben alles getrackt und analysiert. Und die haben ein Format entwickelt, wie sie mit Hilfe von Video ihre Kunden nicht nur ansprechen, sondern auch nach dem Erstgespräch sich und ihr Angebot präsentieren. Und das haben sie über 1,5 Jahre, 2 Jahre dann verfolgt und konnten nachweislich sagen, dass sie dadurch den Sales Cycle um 50% reduziert haben bei 50% mehr Abschlüssen.
Wow.
Und sagen, wir können das jetzt 49 und 48 irgendwie sagen, Pi mal Daumen oder ziemlich genau 50%. Einfach nur dadurch, dass sie das Angebot per Video präsentiert haben, dem Kunden dann auch nochmal klar gemacht haben, wir haben dich verstanden. Also wir präsentieren jetzt nicht nur 10 Minuten, wir sind geil und die Tollsten, darum geht's ja gar nicht, sondern wir haben dich wirklich verstanden, indem sie einfach nochmal paraphrasieren und nochmal aufholen, was hat der Kunde im ersten Gespräch gesagt, wo schmerzt es wirklich, und dann am Ende nur ganz kurz das, die Lösung präsentieren, auch nicht mit sich selber im Vordergrund, sondern einfach, wenn wir sie jetzt richtig verstanden haben, wäre das die optimale Lösung.
Ja.
Und das hat bei denen einen riesen Durchbruch gebracht. Die haben lange rumgedoktert mit anderen, aber das ging so am Ende in das, was am besten funktioniert hat. Und wir haben sie dann dabei unterstützt, eine möglichst effiziente Art für die Produktion der Videos zu schaffen, weil das vorher sehr aufwendig war. Ja, und das ist so bei den meisten so Kunden die Erfahrung. Also das sind die Einzigen, die es jetzt schriftlich oder sagen wir in Zahlen ausdrücken konnten, weil sie es genau getrackt haben. Die anderen haben einfach nur gesagt, dass es fällt viel leichter, mit Kunden im Gespräch zu bleiben oder ins Gespräch zu kommen. Und eine schöne Erzählung oder eine schöne Erfahrung haben wir auch gehabt bei der Firma Pollmeier. Vielleicht hört ja der Geschäftsführer gerade auch zu, weil ich weiß, der hört ab und an meinen Podcast. Das fand ich total klasse. Da haben wir neben dem Studio, was für alle Abteilungen im Prinzip gedacht ist, auch noch 2 Video-Sales-Plätze im Vertrieb eingerichtet. Und einer der Vertriebsmitarbeiter sagte mir einen Tag nach der Einrichtung, nach den ersten Gesprächen, das Beste wäre einfach gewesen, dass er keine, also gerade bei Neukunden, keine Icebreaker, Smalltalk-Fragen oder so. Das erste war so, die Leute auf der anderen Seite im Videocall, Kinnlade unten, wie haben Sie das denn gemacht? Sie sehen aus wie im Fernsehen und Sie haben einen super Ton. Also das war so dieses Wow, der Wow-Effekt. Und er sagte, einige haben wirklich ganz klar gesagt, sie finden es klasse und unheimlich wertschätzend von Seiten des Unternehmens, sich so in dem Verkaufsgespräch zu präsentieren, weil es zeigt ja, wir haben investiert, Wertschätzung gegenüber den Kunden gezeigt, dass wir so mit den Kunden kommunizieren.
Ja. Tatsächlich warst du mal bei uns auf der Homepage?
Einmal kurz leider nur, sorry.
Okay, dann geh bitte mal auf formulo.com und wir haben schon mit Videos gearbeitet, allerdings Illustration, genau. Das heißt, okay. Das war so, oder das ist der erste Schritt momentan. Genau, und jetzt kommt im Endeffekt der Lifehack. Ja, also das, wo wir jetzt angreifen wollen, ist tatsächlich unsere Produkte von Mensch zu Mensch zu präsentieren und zu erklären. Ja.
Vielleicht wenn wir kurz
genau, Pause. Also,
sorry.
Mhm. Nee, ja, alles gut. Ich hab die Seite gerade auf und jetzt erinnere ich mich wieder, ja, das hatte ich gesehen. Mit der Animation am Anfang hier von dem Formular.
Genau, jetzt wollen wir aber auch viel mehr zu aufgenommenen Videos rübergehen. Der Grund ist, wenn wir jetzt dann eine Verbindung mit Marketing und SEO herstellen, der Google-Algorithmus ändert sich ja ständig. Und manchmal sind die Änderungen, die sind ja nicht immer unbedingt was komplett Neues, sondern die steuern im Prinzip die Suchmaschinen ja dagegen, was die Menschen aktuell massenhaft erzeugen können, ohne dass da wirklich dahinter steckt. Und aktuell ist es, seitdem es ChatGPT ermöglicht hat, Texte zu generieren, auch vielleicht ein bisschen Grafiken zu generieren und auch Backlinks sind jetzt käuflich erwerbbar. Das, was am schwierigsten machbar ist, sind eigentlich Videos, ja. Und Unternehmen, die wirklich Videos haben, ihr Gesicht zeigen, da sagt der Algorithmus, das ist jemand, der wirklich auch sein Gesicht dafür zeigt. Also habe ich hier auch viel mehr Vertrauen. Wir wollen deswegen einerseits dem für den Algorithmus mehr Vertrauen schaffen, aber auch andererseits für die Menschen, die uns unsere Videos anschauen werden und auch ein bisschen, ich sag mal, diese Barrieren zwischen uns Video für Video beseitigen, so dass wir irgendwann die uns fast schon kennen, als würden hätten sie mit uns bereits zusammengearbeitet. Und deswegen versuchen wir gerade von den animierten Erklärvideos, vielleicht werden wir sie noch an ein paar Stellen einsetzen, aber mehr Richtung Videos, wo wir als Person das Ganze erklären. Wenn wir wollen, können wir immer noch ausreichend freie Fläche im Video haben, wo wir, wenn wir seitlich stehen, können wir immer noch dann im Nachhinein diese animierten Inhalte oder die Illustrationen einbetten und dann das Ganze mit echten Videos zusammen kombinieren. Das heißt, da wir machen gerade so ein bisschen mehr Switch in Richtung echte Videos.
Das Lustige ist, ich weiß nicht, kannst du dich noch an den Hallo Herr Kaiser erinnern?
Von der Hamburg-Mannheimer oder so, ne? War das nicht? Oder irgendeine Versicherung war das?
Ja, es war eine Versicherung, weiß nicht mehr genau, aber der Herr Kaiser, den kannte jeder. Ja, also das ist halt tatsächlich ein Ding aus meiner Kindheit. Funktioniert, wird immer funktionieren, genau.
Ja, ist wieder, hatten wir ja schon im Vorgespräch, der Dokumentenkanzler, ne? Hatte ich auch bei mir im Podcast, der sagte auch, das war der völlige Wahnsinn. Er kann gar nicht mehr über eine Messe gehen irgendwie, eine Fachmesse, ohne angesprochen zu werden. Ja. Mir geht's bei vielen Marketing-Events mittlerweile auch so. Also nicht in dem Maß, um Gottes Willen, aber es ist schon so, dass Leute vorher schon gucken, wenn ich sage, ich bin da, und mich dann ansprechen. Also das hat eine gewisse Wirkung, definitiv, und auch gerade wenn es Führungspersonen sind, also ne, wenn ihr da auch zu sehen seid und jetzt nicht nur Produktspezialisten, sondern ne, die Chefs sind selber da, die Führungskräfte, das hat einen ganz anderen Schnack, als wenn da ein animiertes Video ist, am schlimmsten noch, ich find's ja furchtbar mit den Avataren, das macht in gewissen Bereichen absolut Sinn, aber das Unternehmen, was sich selber zeigt, finde ich KI-generierte Avatare furchtbar.
Da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Also,
genau.
Ja.
Was wir auch ein bisschen mit dem Videoformat vorhaben, ist, dass wir regelmäßig Videos posten, die im Prinzip Einwandsbehandlung durchführen. Das heißt, die häufigsten Fragen und die häufigsten Gründe, warum unsere Kunden in der ersten Sekunde denken, dass unser Angebot nicht passend für sie wäre, die wollen wir dann jeweils als ein Video als behandeln, hochladen, und im Laufe der Zeit, wenn YouTube entweder automatisch die Vorschläge macht oder wir Retargeting schalten und in mehrere Kampagnen jeweils andere Videos, so dass wir es schaffen, dass jemand über, sagen wir, 6 Monate hinweg jede Einwandsbehandlung einmal als Video gesehen hat, dann hat man irgendwann im Prinzip jeden Einwand beseitigt, den diese Person hätte, bei uns nicht zu buchen. Das heißt, wir wollen, dass die Videos auch ein bisschen im Prinzip eine Mission erfüllen, dass im Prinzip niemand was dem Angebot entgegenzusetzen hat. Ja, das ist auch ein bisschen die Überlegung davon.
Vorqualifizierung. Also da kann ich euch nochmal, ich glaube, ich hatte dir den Link schon geschickt, ne, zu They Ask Your Answer, zu dem Buch. Jo. Jo. Kann ich euch dringend nur empfehlen, es ist genau das Konzept zu sagen, ich gebe meinen Kunden entweder geführt, das ist dann die etwas ausführliche Variante über die Webseite, dass nicht alle Informationen auf einmal kommen, sondern der Kunde Schritt für Schritt qualifiziert wird, oder hier die 10 wichtigsten Fragen, die alle Kunden stellen, als kurze Videos auf der Startseite beantwortet, um halt die Kunden maximal vorzuqualifizieren, bevor sie dann den Vertrieb kontaktieren. Also ist natürlich umfangreicher als das, was ich jetzt gesagt habe, aber das ist die Grundidee, und ich bin gerade selber dabei, das durchzulesen, durchzuarbeiten, weil ich habe genau dasselbe Thema. Meine Kontakte kennen mich zwar meistens noch von Events oder so, das ist der häufigste Kontaktaufnahmegrund, aber für die nackt auf die Webseite, also ohne Vorwissen kommen, nur über die Suche oder so, ist natürlich einfacher, die klassischen Standardfragen beantwortet zu bekommen. Das sind immer die gleichen. Wie groß muss der Raum sein? Wie schnell geht's? Was kostet's ungefähr im Einstiegssetup? Wenn ich jetzt beauftrage, wann hab ich's? Wie sieht's nachher mit dem technischen Support aus? Wer zeigt mir, wie ich das Ganze benutze? Steht alles auf der Webseite, aber halt im Text. Liest keiner mehr. Ne?
Gut, dass wir gerade diesen Podcast machen.
Ja, so praktisch, ne?
Ja, tatsächlich habe ich auch sogar mal dran gedacht, dass wir Beratungsgespräche oder Qualifizierungsgespräche, wo wir auch herausfinden wollen, ob wir einem Kunden helfen können oder nicht, dass wir vielleicht einige solcher Gespräche für unterschiedliche Szenarien aufnehmen, so Online-Meetings, die wir so wie im Prinzip jetzt. Ist mir auch durch den Kopf gegangen, aber da warst du viel schneller als wir und hast es früher gemacht.
Ja, könnt ihr immer noch machen. Also ist ja auch interessant. Ich bin mal gespannt, wie das Feedback hier ist. Genau. Wenn ein Kunde dazu bereit ist, das zu machen, ist natürlich gerade bei großen Firmen, kommt schnell das Thema Compliance, ne? Oder ne, wir haben ja irgendwie relevante, sensible Daten und so. Ja, aber ich denke auch, dass das total interessant ist, mal zu erleben, okay, wenn ich mich jetzt traue, in Anführungsstrichen, da jetzt mal irgendwie einen Termin zu buchen, was passiert denn dann mit mir?
Genau.
Ja, also was passiert denn dann im Nachgang?
Ja.
Was du, du hattest noch eine technische Frage eben, Mehmet.
Genau, mit dem Videopult. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man drei Kameras, mehrere Mikrofone damit verbinden kann. Ist das Ganze auch irgendwie per Software so mit dem Computer verbunden, dass man auch unterschiedliche Fenster, unterschiedliche Programme, unterschiedliche Monitore auch abbilden kann, so dass man vielleicht von einem Rechner irgendwie mehrere Fenster umschalten kann mit diesem Videopult?
Also das ist ja erstmal nur ein reines Videopult. Das heißt, ich kann es mal gerade hier zeigen. Ich habe gerade jetzt ist mein Podcast-Mikrofon ein bisschen im Weg. Ich gucke nur, dass ich ein bisschen so.
Ja, passt. Ja.
Jetzt scharf er nicht, es schaltet nicht so richtig scharf, sehe ich gerade. Ja, doch, jetzt hat das. Das sind ja nur die Eingänge und ich habe hier oben mein MacBook stehen und dieses HDMI-Kabel, das geht hier in einen der Eingänge von dem Videopult. Das heißt, wenn ich auf die 3 schalte, wird einfach der Monitorausgang von dem MacBook, der externe Monitorausgang, hier als Eingangssignal gewählt. Ich kann jetzt natürlich hier machen, was ich will. Ich könnte jetzt hier auch einen Browser laufen lassen. Das ist völlig egal. Ich könnte aber auch, wenn ich es müsste und wollte, auch noch ein zweites Laptop anschließen. Also das ist, wie gesagt, kriegt ein HDMI-Videosignal. Und das verwaltet die Signale einfach nur. Das heißt, da gibt es keine Softwareverbindung. Hat einen ganz großen entscheidenden Vorteil. Du hast niemals Kompatibilitäts- und Einrichtungsprobleme. Ne? Also zum Beispiel, ich denke nur an diese Clickshare-Dinger, die nie auf die man in Konferenzräumen hat, die nie auf Anhieb funktionieren und so Kisten, weil immer eine Software dazwischen ist. Hier ist es ein stupides HDMI-Kabel und dein Rechner erkennt einfach einen externen Monitor. Du kannst dann deinen internen Monitor spiegeln oder sagst den externen Monitor, in Anführungsstrichen, also das Videopult nutze ich als zweite Arbeitsfläche. Ja. Also ist sehr einfach. Was du allerdings machen kannst, das geht allerdings erst bei dem größeren Pult, sind sogenannte Layouts anlegen über die sogenannte Supersource-Funktion, ich präsentiere was und bin auch noch zu sehen, aber nicht so klein, dass du das realisieren kannst, wie ich jetzt zum Beispiel hier. Ja. Also das heißt, dass die Präsentation, dass auch einfach der Videoausgang vom Laptop ein bisschen größer und mein Kamerabild jetzt einfach kleiner unten einmal fest abgespeichert mit einem Tastendruck aufzurufen ist.
Fällst. Eine weitere Frage habe ich tatsächlich noch.
Gerne.
Wir wollen ja irgendwann, wenn der Motor warm gelaufen ist, mehrere Videos pro Woche drehen. Und für diejenigen, die ein Video zum ersten Mal sehen oder ein einziges Video oder zwei Videos anschauen, das ist nicht so schlimm. Aber wenn jetzt jemand den Kanal abonniert und alle Videos konsumiert, könnte es irgendwann ein bisschen zu langweilig werden, wenn man immer am selben Ort dreht. Deswegen haben wir überlegt, dass wir vielleicht manchmal durch die Firma laufen, zu unseren Kollegen gehen, fragen, was sie gerade bauen, was sie programmieren, ob sie uns kurz was zeigen können. Und vielleicht auch an interessanten Orten, die eine Stadt symbolisieren oder bei Kunden vielleicht Aufnahmen machen. Wir können ja dann in dem Fall ja nicht das ganze Studio mitnehmen. Was ist denn da deine Empfehlung, wie man sich ausstatten lassen sollte, um, ich sag mal, vielleicht ähnlich gute oder spürbar gleich Qualität zu erreichen, ohne dass man das ganze Studio mit umziehen muss?
Also erstmal sind es ja verschiedene Formate. Also wenn du ein gängiges Format hast, ich sag mal die wöchentliche Sprechstunde mit Emanuel oder mit Mehmet, als Beispiel einfach nur, wo Produktfeatures erklärt werden, dann erwarten die Zuschauer ja auch schon, dass das alles gleich ist. Das ist ja, du kennst ja auch von der Tagesschau, wenn die jetzt jede Woche anders aussehen würde, wäre auch nicht so dolle. Ist auch der Vorteil natürlich eines festen Studio-Settings, wo du nur den Stromschalter, die Sicherungskasten anmachst und das ganze Ding ist ja in 3 Minuten betriebsbereit. Ne? So funktioniert das auch nur, weil halt alles standardisiert fest ist. Mhm. Wenn du ein weiteres Format etablierst, was absolut sinnvoll ist, wo du sagst, okay, jetzt schauen wir mal in der Firma hinter die Kulissen. Das ist ja dann eher auch ein Social-Media-Format, was genau. Man dann auch in klassischen genau. Social-Media-Kanälen verwurstet, in Anführungsstrichen. Da gehst du dann mit einer Kamera oder sogar auch mit einem iPhone-Rig, ne, also sprich, das ist so ein Kamera-Rig, wo du ein iPhone reinklemmst, mit einem Empfänger für ein Funkmikrofon. Das ist dann etwas, wo auch eine etwas schlechtere Tonqualität, die ja normal ist, wenn du im Büro bist, Umgebungsgeräusche auch absolut verziehen wird, weil klar ist, das ist jetzt ein Behind-the-Scenes-Social-Media-Format. Also das würde ich absolut klar voneinander trennen. Mhm. Wenn du verschiedene Formate im Studio hast, kannst du natürlich auch insofern variieren, dass man im Hintergrund ein bisschen, ich habe jetzt bei mir auch, es ist einfach die gestrichene Wand, dann hier so ein bisschen Regale und Kunstblümchen, muss ich jetzt im Netz auch nochmal ein bisschen upgraden. Wir haben bei Kunden die Situation, dass die sagen, wir haben drei Formate, die wir im Studio drehen, der Hintergrund soll anders sein. Naja, dann haben die sich ein Regal ausgesucht, was halt auf Rollen steht, was sie einmal so ausgestattet haben, ein zweites Regal, was anders ist, und fürs dritte Setting stellen sie sich ein Roll-Up hin. Ne? Also so schaffst du auch mit einer einfarbigen Hintergrundfläche trotzdem verschiedene Settings. Und wie gesagt, unterwegs, ich würde gerade, wenn es nicht jemand an der Kamera ist, der sich damit auskennt, es sei denn, jetzt hattet ihr eben ja schon gesagt, aus eurer Werbeagentur kommt ein Mediengestalter mit, dann kann man auch sagen, okay, der kennt sich hoffentlich mit einer Kamera aus, dann kann er auch eine normale Kamera nehmen, aber ansonsten würde ich es eher mit dem Smartphone und einem Rig, wo dann halt alles drin ist, filmen.
Und authentisch rüberkommen.
Ja. Genau, kriegst ja auch gute Qualität hin, das ist ja echt Wahnsinn heutzutage.
Ja, genau.
Ich würde es über die Formate einfach trennen.
Okay.
Anders ich würde sagen, dass du im Juni, wenn du Zeit findest, gerne vorbeikommst auf einen Kaffee oder auch mehr. Also das können wir natürlich auch nochmal im Nachgang zu dem Podcast besprechen. Genau. Klingt spannend, und wir wollen tatsächlich dieses Jahr auch mit einem Format starten. Mhm. Das ist auf jeden Fall unser Ziel. Und wenn es gut geht, tatsächlich noch im Sommer.
Mhm. Oder vielleicht kurz vor dem Sommer noch, ja.
Ja.
Ja. Aber interessant, was es so alles geben kann. Also ich wusste immer schon, wenn man in eine neue Sphäre hineingeht, das sieht von außen alles immer klein aus. Und wenn man in die Tiefe geht, dann gibt's Details und Details und Details. Aber ich hätte jetzt wirklich vor dem Podcast, vor dieser Aufnahme jetzt niemals gedacht, dass wir über so viele Themen sprechen würden oder könnten, wenn es um Video geht. Also im Prinzip ist es ja fast schon ein Multifunktionswerkzeug, mit dem man Marketing und Prozessoptimierung und Sales eigentlich überall eigentlich verbessern und optimieren kann.
Dann möchte ich tatsächlich nochmal an unsere erste Folge erinnern, wo wir genau das thematisiert haben. Ne? Also was mit Video tatsächlich möglich ist und dass man ein Vollidiot ist, wenn man es nicht macht.
Genau. Also, da hatten wir ja vor allen Dingen, ne, Video im Kontext Formate auf YouTube und Webseite. Mhm. Aber es gibt ja noch so viel. Ich kann ja nochmal für alle, die das Videoformat gucken, nochmal einblenden, was es an Formaten gibt, die wir schon mit Kunden von uns umgesetzt haben oder entwickelt haben. Also da gibt's so viel mehr. Also ein Thema, was immer wieder gefragt wird, was ist denn Babyboomer Offboarding? Na, das ist ein Problem, was ihr wahrscheinlich oder hoffentlich nicht habt, aber was ganz stark im deutschen Industriemittelstand, gerade Maschinenbau, vertreten ist.
Und
die alten Hasen, Ingenieure oder Techniker oder Servicetechniker, die jetzt aus der Babyboom-Generation in Rente gehen. Was passiert mit dem Wissen?
Ja.
Beste Format ist Video. Auch für Onboarding im Unternehmen. Das Video, ein super Format, um einfach grundlegende Dinge schnell zu übertragen.
Vor allem, bevor diese Personen irgendwann sagen, tschüss, jetzt gehe ich, und denen sagen, bitte jetzt noch einen Monat bleiben, um Videos aufzunehmen, unter unrealen künstlichen Bedingungen könnte man stattdessen eigentlich die Kamera nehmen, jemanden damit beauftragen und Monate vorher anfangen, diese Person bei allen unterschiedlichsten Aufgaben einmal zu filmen, statt lange Dokumentarfilmen, jedes Mal ein Video, eine Minute Videos, zwei Minuten Videos, drei Minuten Videos, ganz kurze Videos aufnehmen, aber davon hunderte Stück, dann hat man im Prinzip, bevor die Person in die Rente geht, hat man eigentlich das ganze Wissen einmal gesichert.
Und dank KI, da gibt's auch mittlerweile Plattformen. Ich hatte da auch jemanden im Interview, die so eine Plattform anbietet mit ihrer Firma, die dann aus dem Video den Ton extrahieren, den transkribieren, dann wiederum eine Datenbank, den Text einpflegen, dass du nachher mit Suchbegriffen automatisch zu dem Video kommst oder für die lieber lesen wollen, eine aufbereitete Textversion hast. Oder eine andere Sache ist auch noch, ich hatte mal mit einem befreundeten Vertriebsexperten aus dem Maschinenbau ein Gespräch, wo er mir erzählt hat von einer Firma, die, ich meine, irgendwie Turbinen, ich glaube sogar für so Wasserkraftwerke, irgendwas in der Richtung war das, bauen, die halt seit ewig und drei Tagen da drin sind. Und es gibt halt gewisse Servicetechniker, die das seit 20 Jahren halt betreuen, die halt jetzt, in Rente gehen. Und dann denkt man sich so, naja gut, ein Servicetechnik, ich habe auch mal in meinen Studentenjahren auch mal im Service gearbeitet, da gibt's ja Pläne, ne, wie man jetzt die Geräte checkt oder repariert. Ja, die gab's damals, aber wenn so ein Gerät vielleicht schon 20, 30, 40 Jahre alt ist, immer noch funktioniert, gibt's vielleicht so ein paar Besonderheiten, weil nochmal Upgrades gemacht wurden, wie auch immer. Also weiß, ich nenne immer Jupp, der Servicetechniker, der weiß, wie man's macht. Ja, aber das steht nicht so im Plan drin. So, und dann sagst du dem Jupp, schreib das mal auf. Ich kenne Techniker und Handwerker, die zeigen dir einen Vogel. Ja, dann interviewst du den einfach mal. Hör mal, im Plan steht so und so, wie machst du das eigentlich wirklich? Und das transkribiert man und kannst dann auch wieder einpflegen. Also gerade diese KI-unterstützte Weiterverwertung von Content ist einfach perfekt in Kombination mit Video als Top-Down erstes Content-Piece, wo man alles andere rauszieht.
Ja, du kannst eine Knowledge-Base bauen daraus. Und
genau.
Also Babyboomer ist tatsächlich ja ein Riesenthema, weil da geht so viel Wissen, gerade in Rente. Tja, schade.
Ich kenne auch Unternehmer oder Unternehmen, wo jede Frage eines Mitarbeiters auch immer mit einem Video beantwortet wird. Das heißt, immer wenn der Chef irgendwas gefragt wird, sagt er, nein, ich gebe dir keine Antwort, mündlicher Art. Sonst kommst du, wenn du es vergisst, oder der andere, der auch dieselbe Frage hat, drei Monate nochmal zu mir. Sondern deine Antwort kriegst du in Form eines Videos. Das kommt dann auch in eine Plattform rein, wird auch per Transkript und per KI nochmal weiterverarbeitet. Und dann wird das Video teilweise sogar in das Standard-Onboarding des Mitarbeiters, der neuen Mitarbeiter mit aufgenommen, so dass wenn neue Mitarbeiter in die Firma hinzukommen, dass sie sich erstmal diese Videos, die als Frage gestellt wurden, sich anschauen, bevor sie eigentlich auf die Masse zugelassen werden.
Doof ist es halt, wenn du nicht erklären kannst, ne?
Das ist schwierig, ja. Aber du, wir hatten einen Kunden, sehr junges Unternehmen, also alle, ich glaube, der Älteste ist Mitte 30, ansonsten die anderen alle so um maximal 30 rum. Der sagte, wenn eine E-Mail-Antwort länger als 2 Sätze ist, schicke ich keine E-Mail mehr. Schick nur noch Videobotschaften. Weil ich habe echt keine Zeit und keinen Nerv und der andere ja auch nicht, jetzt irgendwie eine DIN A4-Seite runterzuschreiben. Also gerade bei technischen Dingen mache ich das auch sehr häufig. Also wenn Kunden irgendwie ein technisches Problem haben und die stellen mir die Frage und wir kriegen es jetzt nicht hin, einen Zoom-Call zu machen, ne, das geht ja nicht immer synchron, nehme ich die Videobotschaft auf und schicke den Link, dann können sie sich von mir aus den Text her durchlesen, wenn sie nicht gucken wollen. Aber du hast es halt einfach schneller erklärt. Manchmal, auch da sind wir, du musst natürlich auch lernen, dass du nicht nur laberst, sondern auch erklärst, als wenn du das ausformuliert hast. Ne? Das
also tatsächlich, Mehmet macht das. Ne? Also wenn wir, keine Ahnung, wenn er mir was erklärt oder erklären möchte, dann nimmt er das einfach am Bildschirm auf, schickt es mir rüber und ich gucke es dann, wenn ich gucken kann. Ja?
Also, bei Software sowieso. Ja. Also Software geht gar nicht ohne, finde ich.
Das machen wir auch tatsächlich bei unserer Auftragsabwicklung intern. Wenn wir eine Formularanfrage haben und der Kunde bestätigt den Auftrag und jetzt sollen die Formulare umgesetzt werden, dann nimmt der Vertriebler Videos auf, bei denen er über die Formulare geht. Und wir gehen meistens so vor, dass wenn die Kunden haben ja meistens schon bestehende Formulare und die wollen sie einfach neu gebaut haben, aber mit modernen Möglichkeiten. Aber meistens sind diese Formulare schon 10 Jahre alt oder 20 Jahre alt und inzwischen gibt es Felder, die man nicht mehr haben wird oder Felder, wo man noch mehr Platz braucht. Bis jetzt hat man auf den Rand geschrieben oder so. Das heißt, die skizzieren dann auch nochmal was drauf per Fineliner und schicken uns die gescannten Formulare zu. Dann geht unser Vertriebler über die skizzierten Formulare durch, erklärt alles, was der Kunde ihm in den Online-Meetings erklärt hat und am Telefon erklärt er alles dem Designer erstmal. Was muss er dann beim Gestalten beachten? Öffnet den Ordner, wo er die ganzen Farben, Corporate Designs, Logos abgelegt hat, die öffnet er, erklärt die und dann macht er ein zweites Video, diesmal für den Programmierer. Und dem Programmierer zeigt er, wenn man auf diese Schaltfläche klickt, dann soll das berechnet werden. Wenn man dieses Feld verlassen hat, dann soll automatisch die Summe gebildet werden. Und wenn man, keine Ahnung, wenn man auf hier eine Zahl einträgt, soll die überprüft werden, ob die größer oder kleiner als 100 ist. Das heißt, alles wird in Videos verarbeitet. Und dann ist der Vertriebler raus. Das ist wirklich komplett aus der Sache raus. Dann übernimmt dann der Projektmanager und zusammen mit dem Grafiker und dem Programmierer im Prinzip das Ganze in der Hand. Der ist mit dem Video raus eigentlich.
Das minimiert einfach den Aufwand. Also das, du erklärst es einmal so gut, wie du oder die, wo du die Information hast, und gibst es weiter, so wie es sein soll. So, und dann hast du dir die 7 Schritte, wie war das nochmal, was wollte der, warum wollte er, und alles in einem Ding durch. Also.
Und so schnell kriegst du es ja schriftlich häufig gar nicht erklärt. Also sowieso schon nicht, wenn du irgendwelche grafischen Elemente drin hast. Genau.
Also ich habe bei mir ist das Mikrofon, Kamera ist schon immer alles so, wie gesagt, das normale Webcam. Und Headset, Mikrofon ist jetzt abgestöpselt, aber ist meistens dran. Und die Shortcuts für das Videoprogramm, und das ist als Favorit schon in der Taskleiste drin. Ich klicke das an, klicke auf die Shortcuts, Video beginnt, und nach einer Minute ist das Video schon raus und dann ich bin raus aus dem Thema.
Ja. Genau.
Also wir sind sehr da schön. Schon ein bisschen im Thema drin. Jetzt geht's also, wie wir es intern anwenden. Und jetzt geht's halt darum, das Ganze auch nach draußen zu tragen. Ja.
Der nächste Schritt im Prinzip, genau. Ne? Von den ersten, ist im Prinzip die klassische Situation, die unsere Kunden alle haben, dass sie natürlich schon gewisse Erfahrungen haben und merken, okay, es muss noch mehr gehen irgendwo, es muss noch effizienter gehen, es muss zuverlässiger, soll zuverlässiger funktionieren. Mhm. Und gerade auch wenn es nach raus geht, ist natürlich ein anderes Qualitätskriterium, als wenn du intern nur Videos machst.
Genau, auf jeden Fall.
Ja, genau.
Definitiv. Ja, habt ihr noch Fragen?
Später, ja, sobald wir hier fertig sind, fallen einem ja bekanntlich immer wieder Fragen ein. Dann werden wir dich anrufen und den Podcast wieder aufmachen und fortführen.
Vielleicht können wir so tun, als würden wir das unser Podcast beenden. Dann fallen uns die Fragen ein und dann beenden wir es doch nicht.
Nee, ja, wir sind ja eh noch weiter im Kontakt. Ja, von daher denke ich mal, für alle, die sich mal dafür interessiert haben, wie läuft so ein Erstgespräch oder was passiert überhaupt, ne, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und den ersten Schritt machen möchte, sind, glaube ich, schon viele, viele wichtige und spannende Infos hier drin. Auf jeden Fall auch sinnvoll für alle, das sich anzugucken als Video und nicht nur anzuhören.
Eine Frage noch, die ist nicht eher für mich, sondern für diejenigen, die das sich anschauen werden. Bei langen Wegen, langen Anfahrten, wo man noch nicht weiß, ob der Raum überhaupt dafür geeignet ist, habt ihr auch sowas wie Videotour, dass man mit einer Kamera durch seine Räume läuft, rennt und euch die Räume zeigt und so erste Ideen bespricht, dass ihr überhaupt einschätzen könnt, ob überhaupt es sinnvoll ist, für ihn aus dem Raum was zu machen?
Auf jeden Fall.
Okay.
Ja, also ich möchte am liebsten, auch wenn wir eigentlich, es ist extrem selten, wirklich extrem selten. Wir haben jetzt ein Projekt, das ist ganz, ganz klar umrissen. Der Kunde hat nur ein einziges Format, was er machen will, und hat nur einen Raum, und das ist absolut klar, und er war messerscharf mit dem, was er wollte. Das ist jetzt seit 2 Jahren der einzige Kunde, wo wir das ohne Workshop gemacht haben. Hat einfach einen Hintergrund, weil er schon genau weiß und auch gar nicht groß interessiert war, was anderes ist. Okay, ansonsten machen wir es gar nicht ohne, weil es überhaupt keinen Sinn ergibt. Vor allen Dingen auch für die Kunden selber, damit Studio soll ja genutzt werden. Und wie ihr schon gesehen habt, es gibt so viele Möglichkeiten. Aber ich möchte, bevor ich irgendwo hinfahre, unabhängig davon, schon so gut für mich vorbereiten können, dass ich die Ideen vor Ort oder vorher schon entwickeln kann. Deshalb frage ich immer gerne nach Fotos, möglichst viele Fotos. Also schickt mir gerne viele Fotos von dem Raum. Und macht auch mal gerne eine Videotour einfach, ne? Gerne auch hochkant oder quer, ist egal wie. Aber so, dass man den Raum wirklich mal sieht, wie wirkt der, was haben wir da für Oberflächenbeschaffenheiten, wo sind die Fenster und so, weil das ist halt auch wirklich wichtig nachher, sowohl für Bild als auch Ton, weil Tageslicht darf in dem Raum während des Drehs nicht sein. Das macht es nämlich schwierig, nachher eine Konsistenz zu schaffen, weil Licht verändert sich. Und das hat natürlich auch viel mit der Raumakustik zu tun. Okay, ne, wo müssen wir mit Vorhängen arbeiten, wo können wir mit Absorbern arbeiten, wo stellt man am Ende den Tisch, also das Hauptsetting am besten hin und.
Ja, wie stark werden Maßnahmen ergriffen, die den Schall ein bisschen optimieren sollen? Also gehen deine Empfehlungen auch teilweise in die Baumaßnahmen hinein, dass man die Wände verarbeitet oder dass man Gegenstände an die Wand montiert?
Also Gegenstände in die Wand, klar. Also Akustikabsorber und Vorhänge, das habe ich ja bei mir hier, das habe ich gar nicht gezeigt. Ich habe ja noch eine kleine Action-Cam, siehst du hier, also alle Wände bei mir im Studio. Der Raum sieht größer aus, weil die natürlich total weitwinklig ist. Alle Wände sind mit Akustikvorhängen und dahinter sind auch noch Absorber. Das heißt, wenn ich die jetzt wegziehe.
Ja.
genau, mit Podcast-Mikrofon ein bisschen blöd. Da hängen noch Akustikabsorber hinter und da sind die kompletten Wände von oben bis unten außen rum mit tapeziert. Das muss man nicht überall so machen, aber ich habe es natürlich bei mir so gemacht. Genauso wie ich auch Bassabsorber drin habe. Aber in der Regel ist es eine Kombination aus Vorhängen, um große Flächen im gewissen Frequenzbereich hinzukriegen, weil Vorhänge gehen natürlich nicht in den tieferen Frequenzbereich runter, aber die sorgen schon mal für eine Reduktion des Nachhalls und die Absorber sorgen dann dafür, dass man nicht einen Raum mit wenig hochfrequentem Nachhall hat, der dann aber nachher wummert. Ne? Also es ist ja ein Ausgleichen der Frequenzen. Man möchte ja möglichst gleichmäßig verschiedene Frequenzbereiche bedämpfen und nicht einfach nur die hohen Frequenzen wegnehmen, aber die Bässe oder Tiefmitten wummern dann noch. Also das ist so die Grundidee bei raumakustischen Maßnahmen und das hängt immer vom Raum ab. Sprache ist da viel verzeihbarer, als wenn man jetzt Musik aufnehmen würde. Also Instrumente sind ja viel breitbandiger, schwieriger. Ja. Mhm. Deshalb hält es jetzt im Vergleich zum Tonstudio absolut in Grenzen, aber der Unterschied ist brutal spürbar. Das wirst du merken. Plötzlich hört man die Person viel klarer und für einen sehr... Es ist auch andersrum. Wenn du in einem Raum stehst wie bei euch jetzt, wenn ihr jetzt nicht die Kopfhörer an hättet, sondern Lautsprecher, ihr hättet echt... Wäre echt anstrengend für euch, mich zu verstehen. Mhm. Weil durch den Nachhall im Raum, das scheppert und so. Aber wenn du einen Raum akustisch optimiert hast und dann... Bei uns im Studio sind immer ein paar Lautsprecher da, da zieht keiner Kopfhörer an. Ich habe es jetzt nur wegen dem Podcast, dass ich Kopfhörer an habe. Aber in normalen Videocalls habe ich das nicht. Dann verstehst du den Gegenüber super, egal wo du stehst. Mit Ansteckmikrofon natürlich, ne, kein Podcast-Mikro. Podcast könnt ihr natürlich da drin auch aufnehmen. Ne? Nochmal zwei Podcast-Mikrofone reinstellen, das ist ja Peanuts. Das macht ja keinen großen Aufwand. Und dann könnt ihr den Raum, der akustisch optimiert ist, auch natürlich nutzen, um Podcasts zu produzieren.
Also ich habe ja, ich bin ausgebildeter Sprecher, wenn ich da an die Sprecherkabinen denke. Kennst du die?
Ja.
Wenn du 5 Stunden in so einer Sprecherkabine drin sitzt, das ist 1,50 Meter auf 1,50 Meter. Ja? Also das ja. Ist. Und das Krasse ist, du hast wirklich fast keinen Hall. Das ist was völlig Surreales, wenn du von draußen da reingehst und plötzlich ziemlich isoliert bist. Das
schluckt alles, ne?
Ja, ja, das ja, krass.
Ja, also es gab mal, ich erinnere mich, das habe ich später erst realisiert, was so die Hintergründe aber sind. Wir hatten mal in meiner Oberstufenzeit in der Schule einen Besuch beim ZDF in Mainz und da gab es eine Führung durch einen solchen Raum, also wirklich für Sprachaufnahmen optimierten Raum, ein bisschen größer, irgendwie so, ich glaube so 3x4 Meter oder so. Und du gingst da rein, ich hatte damals noch mein Studium natürlich noch nicht, kannte mich also noch nicht mit solchen Räumen aus und kamst rein, du hast das Gefühl, jemand saugte die Luft aus den Ohren. Und dann haben die erzählt, es gab mal eine Studie, wo man mehrere Versuchspersonen in einen schalltoten, es gibt wirklich schalltote Räume, also wirklich nichts reflektiert. Das sind diese Messkammern mit diesen riesigen Pyramiden drin. Ich kenne das auch von der Hochschule, wo ich einen Lehrauftrag hatte, die hatten auch so einen schalltoten Raum. Du hältst es da nicht aus, du wirst verrückt.
Isoliert.
Und das haben die wirklich getestet mit Probanden, die man versucht hat, 24 Stunden so im Raum zu lassen. Die haben irgendwann angefangen, nach wenigen Stunden schon mit Gegenständen, mit irgendwas Krach zu machen und sonst was, weil die sind fast wahnsinnig, schier wahnsinnig geworden, weil die dachten, die sind taub. Weil also es keinerlei Reflexion gab.
Ist ja auch, du hörst deinen Herzschlag, du hörst, also das alles, was du normalerweise nicht hörst von dir selbst, hörst du plötzlich, aber ganz merkwürdig. Also, ja.
Ja. Ja,
krass.
Also Reflexionen im Sinne von akustische Reflexionen haben einen extrem hohen Anteil an unserem täglichen Leben und an unserem an dem, was wir hören. Aber ab einem gewissen Übermaß, also gerade bei Tonaufnahmen, sind sie natürlich äußerst unangenehm.
Ja. Werden eigentlich auch Decke und Boden behandelt? Also hast du auch da irgendwie Absorber oder so? Oder sind die ganz normal oder braucht man das gar nicht?
Also beim Boden kommt es drauf an, wenn jetzt zum Beispiel ein Boden drin liegt, meistens ist es ja ein Teppichboden, ist es schon super. Das ist besser, als wenn da jetzt irgendwie Betonboden ist. Wäre aber auch nicht so schlimm. Es ist eigentlich so bei der Raumakustik, dass du immer gucken musst, dass du einen gewissen Anteil der Fläche absorbierend ausstattest. Wir haben ganz selten auch den Fall, dass wir die Decke mitmachen. Das ist halt echt kompliziert, weil die Absorber, die sind jetzt auch nicht nur aus Schaumstoff und irgendwie 500 Gramm leicht. Also ist jetzt nicht wahnsinnig schwer, aber wiegen schon ein paar Kilo. Und das sollte ja auch sicher an der Decke sein. Deshalb gucke ich immer, dass wir es erstmal nur über die Wände machen, die ja schon einen Großteil der Fläche darstellen. Und ganz selten haben wir dann noch, wenn es sehr hohe Räume sind, haben wir dann auch noch zusätzlich irgendwie Absorber oben, dass wir dann irgendwie, keine Ahnung, eine Traverse hinmachen und da Absorber dranhängen oder ähnliches.
Wir sind halt hier Berliner Altbau. Ja.
Ja, wenn es die gleiche Raumhöhe ist, wie ich bei euch sehe, dann ist es aber auch 3 Meter, ne?
Ja.
Also, aber der Raum.
Das ist mehr als 3 Meter. Ich glaube, das ist ein 3,5 oder 3,80.
Ja, ja. Ja, wir hatten auch ein großes Projekt in einem Altbau, 2 Räume. Da kamen natürlich, weil das waren große Settings, da kamen sogar Traversen rein für die Beleuchtung. Und das haben wir dann benutzt, um wirklich auch mit den Vorhängen bis unter die Decke zu kommen. Aber selbst da haben wir keine Absorber in die Decke gemacht. Da hat es wirklich die Kombination aus die Hälfte aller, nee, 2 Drittel der Wandflächen, weil die eine Seite, wo man hinfilmt, geht natürlich nicht, weil Vorhang möchte man nicht im Hintergrund haben, aber 2 Drittel der Wandflächen, Kombination aus absorbenden Vorhängen, hat völlig ausgereicht, damit der Raum wirklich schön knackig trocken wurde. Plus Teppichboden.
Ja.
Macht extrem viel aus. Also das war auch gerade da wieder spannend. Es war eine Bank, die VR-Bank Südpfalz, kann ich als Referenz nennen. Die waren völlig fertig, weil in ihrem vorherigen Studioraum, wo sie es selber dann jahrelang umgesetzt haben, da lag einfach nur Teppich drin. Dann hat es aber schon gewaltig gescheppert im Vergleich zu dem neuen.
Mhm. Ja. Was machst du am Wochenende?
Gut. Weiß ich gar nicht. Arbeiten. Ah. Was uns am Wochenende macht.
Wir kommen im Club.
Ja, ne? Ja, nächste Woche haben wir ein großes Projekt. Montag geht's los mit dem ganzen Team. Da habe ich noch ein bisschen was von der Planung her vorzubereiten, bevor dann alle Mann Montag den Sprinter beladen. Ja.
Okay.
Sehr schön.
Also ich glaube, das
war ja, ihr beiden. Konsens. Dann danke fürs Gespräch.
Gerne,
wir hören danken. Uns.
Ja.
Und an alle, die zugehört haben, vielen Dank, dass du dabei warst. Das war jetzt mal ein bisschen längerer Podcast, 1:25, aber wir haben es jetzt mal doch ein bisschen ausführlicher gemacht. War ja auch bestimmt sehr spannend. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Wenn du sagst, Mensch, das hat mich jetzt angefixt, jetzt will ich auch mal selber erfahren, wie wir Videokommunikation bei uns im Unternehmen einsetzen können und was es da braucht, dann ja, melde dich gerne info@corporate-studio.de oder geh einfach auf meine Webseite corporate-studio.de. Oben rechts gibt's den Button, um einen Termin zu vereinbaren.
Vielen Dank, Florian.
Okay.
Gerne. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, ciao. Ciao.
Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denk immer daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit.